Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Also im August, da klang das noch so, als Bundeskanzler Olaf Scholz darauf angesprochen wurde, ob er denn von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen würde.
Es ist gut, dass ich sie habe, aber natürlich nicht in der Form, dass ich jemandem einen Brief schreibe, bitte, Herr Minister, machen Sie das Folgende. Sondern es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Regierung die wichtigen Entscheidungen trifft, die uns in die Lage versetzen, auf diese Krise zu reagieren.
Ja gut, also inzwischen wissen wir, doch, ziemlich genau so hat er es getan, in einem Brief ans Umwelt-, Wirtschafts- und Finanzministerium mit seiner Unterschrift drunter und der Entscheidung, dass die drei Atomkraftwerke in Deutschland bis Mitte April nächsten Jahres weiterlaufen sollen. Ob und wie uns diese drei verbliebenen AKWs in der Energiekrise helfen können, das schauen wir uns gleich genauer an. Und wir schauen in den Iran und stellen die Frage, wo ist Elnaz Rekabi? Die iranische Profikletterin, die am Wochenende ohne Kopftuch bei den Asienmeisterschaften im Finale angetreten ist.
Es gab Berichte von Iran Wire, einer sehr zuverlässigen Exil-IranerInnen-Plattform von exil-iranischen JournalistInnen, dass sie sofort, wenn sie am Flughafen ankommt, ins Wien-Gefängnis gebracht werden soll.
Das sagt die Journalistin Gilda Sahebi. Das ganze Gespräch mit ihr hört ihr gleich hier. Es ist Dienstag, der 18. Oktober. Ich bin Rahel Klein. Ich freue mich, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Bis Mitte April 2023 sollen die drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland weiterlaufen. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt entschieden. Aber was bringt dieser Streckbetrieb von drei Atomkraftwerken in der Energiekrise, in der wir uns seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ja befinden? Das wollen wir klären mit Malte Küper. Er ist Energieforscher am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Und mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Herr Küper, es hatte ja im September die Ergebnisse eines Stresstests gegeben. Da hieß es, ja, es wäre gut, wenn zwei von drei Atomkraftwerke bis April am Netz blieben. Brauchen wir jetzt diese drei für die Stromversorgung überhaupt?
Ja, in der Tat zeigen die Ergebnisse des Stresstests der Übertragungsnetzbetreiber, dass es für diesen begrenzten Zeitraum auf jeden Fall sinnvoll wäre, die Kraftwerke weiterlaufen zu lassen. Es gab ja durchaus von den Betreibern auch unterschiedliche Signale, ob dieser Streckbetrieb bis Ende März, Mitte April überhaupt möglich ist. Die Signale, die wir jetzt bekommen, sind ja, mit verringerter Leistung können die Anfang des Jahres weiterlaufen. Und ich denke, abseits von dem Beitrag, den die zur Versorgungssicherheit leisten können, ist es auch erstmal gut, dass wir jetzt endlich eine Entscheidung haben.
Sie sagen, ist es wichtig, dass wir jetzt eine Entscheidung haben. Wie wichtig ist das denn für die Stromversorgung in Deutschland, auch mit Blick auf Frankreich, wo ja gerade viel weniger Atomstrom produziert wird, weil da die Meiler gewartet werden müssen, für Deutschland diese drei AKWs?
Ja, in der Tat sind wir gerade in einer Extremsituation. Wir sehen in Frankreich sehr, sehr viele Kraftwerke, Atomkraftwerke, die nicht laufen, die zwar schrittweise in den nächsten Wochen wieder ins Netz gehen sollen, aber dort ist auch noch große Unklarheit, wie schnell das eigentlich wirklich klappt. Dann haben wir weiterhin das Problem der Gasknappheit, das sich auch auf dem Strommarkt zeigt. Und wir haben natürlich das Problem, dass manche Leute sich vielleicht jetzt Heizlüfter kaufen. Und wenn viele Menschen sich Heizlüfter kaufen, wir das Problem haben, dass es in den Verteilnetzen, das heißt auf den kleineren Netzebenen, durchaus zu Netzengpässen kommen kann. Insgesamt müssen wir jetzt sagen, ja, die können schon einen Beitrag leisten für die Versorgungssicherheit, auch wenn es sich auf Kostenseite und auf Seiten des Gasangebots, das heißt, wir werden nicht so sehr Gas damit sparen können, nicht so sehr abzeichnen wird.
Und könnte das dann auch die Strompreise wieder senken?
Kurzfristig für diesen Winter glaube ich nicht, dass wir da einen großen Effekt auf den Strompreisen sehen werden. Es ist wirklich eher eine Diskussion hier um die Versorgungssicherheit. Da kann es einen Beitrag leisten. Bei den Strompreisen wäre es eher so, da gibt es jetzt durchaus Studien, die das mal längerfristig begutachtet haben. Das heißt, was würde passieren, wenn wir neue Brennstäbe kaufen, wenn wir aus dem Ausstieg aussteigen wirklich und nochmal um 5 Jahre verlängern, dann könnte man sicherlich einen Effekt merken, auch wenn der je nach Studie durchaus schwankt. Trotzdem jetzt für den kommenden Winter ist der Spareffekt bei den Kosten nicht primär das, wonach wir schauen.
Wie ist das denn eigentlich? Sind die drei AKWs überhaupt so sicher, dass die jetzt so weiterlaufen könnten? Weil eigentlich sollten die ja zum Jahresende abgeschaltet werden.
Ja, für die Verlängerung von diesen 3-4 Monaten muss man jetzt nicht befürchten, dass da Sicherheitsrisiken in Kauf genommen werden. Anders hätte es sicherlich ausgesehen, wenn man jetzt um eine Verlängerung wirklich spricht, das heißt neue Brennstäbe im Betrieb von mehreren Jahren dann nochmal. Dann wären weitere Sicherheitsüberprüfungen, die aber auch bei einem dieser Kraftwerke aufgeschoben wurden beim letzten Mal oder nur, sag mal, in einer abgespeckten Version durchgeführt worden sind, erforderlich. Jetzt gerade für die nächsten Monate ist das auf jeden Fall absolut im Rahmen.
Und kann man sagen, wie viel Prozent an Strom diese drei Atomkraftwerke denn eigentlich überhaupt liefern?
Ja, das ist beim Strom leider gar nicht so einfach, wie viel wir jetzt sagen können. Wir haben da unterschiedliche Angaben von den Betreibern. Ungefähr so zwischen 1,5 und 2 Terawattstunden sollen da von jedem dieser drei Kraftwerke erzeugt werden. Und insgesamt liegt unser Strombedarf so bei 500 bis 600 Terawattstunden. Das heißt, es sind kleinere Mengen. Und auch wenn wir jetzt schauen, was wir an Gas einsparen, dadurch, dass Atomkraftwerke vielleicht manchmal in manchen Stunden Gaskraftwerk ersetzen, das ist auch weniger als 1% des gesamten Gasbedarfs. Hier geht es wirklich eher um die Versorgungssicherheit.
Okay, das heißt aber, Sie sagen trotz allem, das ist gut, dass das jetzt so läuft.
Es ist eine bessere Entscheidung, als diese drei Kraftwerke jetzt nur im Reservebetrieb zu lassen, das heißt, sie nicht laufen zu lassen. Wenn ich schon die Kosten für die Verlängerung habe, finde ich es durchaus sinnvoll zu sagen, dann nutzen wir die auch mit den vorhandenen Brennstäben und produzieren Strom. Die andere Diskussion, ob es eine längerfristige Verlängerung geben soll, wir merken ja gerade, wie viel politisches Kapital das eigentlich bindet. Ich denke, das kann man gar nicht rein technisch, rein energiewirtschaftlich argumentieren. Das ist immer auch eine politische Diskussion.
Sagt Malte Küper. Er ist Energieforscher am Institut der Deutschen Wirtschaft über die Frage, was der Streckbetrieb von drei AKWs für die Energieversorgung in Deutschland bedeutet. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Küper.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Video von ihr, das ist am Wochenende um die Welt gegangen. Elnaz Rekabi, iranische Kletterin, beim Finale der Asienmeisterschaften in Seoul in Südkorea. Man sieht die junge Sportlerin ohne Kopftuch, ohne Hijab klettern. Viele Menschen haben Elnaz Rekabi dafür gefeiert und es auch als Solidaritätsbekundung mit den protestierenden Frauen und Männern im Iran aufgefasst. Inzwischen gibt es jetzt immer mehr Meldungen darüber, dass Elnaz Rekabi vermisst wird. Darüber spreche ich mit der Journalistin und Politikwissenschaftlerin Gilda Sahebi, die das Ganze sehr aufmerksam verfolgt. Gilda, was weiß man aktuell über den Aufenthaltsort von Elnaz Rekabi?
Aktuell gibt es eigentlich keine gesicherten Meldungen, wo sie jetzt ist und vor allem auch, was mit ihr passiert. Also es gab Berichte von Iran Wire, einer sehr zuverlässigen Exil-IranerInnen-Plattform von exil-iranischen JournalistInnen, dass sie sofort, wenn sie am Flughafen ankommt, ins Wien-Gefängnis gebracht werden soll. Dann gab es einen ominösen Instagram-Post von ihr, wo sie gesagt hat, ich fliege irgendwie früher zurück nach Teheran, der aber sehr seltsam aussah und auch sehr komisch ausgedrückt war, dass man nicht sicher weiß, ob sie das wirklich geschrieben hat. Deswegen ist eigentlich gerade eher unklar, wo sie ist und wie es ihr geht.
Es gab auch Meldungen darüber, dass sie in der iranischen Botschaft in Südkorea verhaftet wurde. Weißt du, was da dran ist?
Auch das konnte ich jetzt nicht irgendwas finden, was es bestätigt. Also was ich jetzt gesehen habe, sind wirklich unterschiedliche Berichte und Hinweise, aber sehr viel Unklarheit. Ob das stimmt, könnte ich jetzt auch nicht bestätigen.
Und das heißt aber, es hat gerade niemand direkten Kontakt zu ihr?
Soweit ich weiß, nicht.
Heute, du hast es gerade schon angesprochen, ist auch ein Statement von ihr erschienen, auch auf ihrem Instagram-Account, wo sie sich dafür entschuldigt, dass sie kein Kopftuch getragen hat bei der Asienmeisterschaft am Wochenende. Wie schätzt du das ein? Stammt dieses Statement wirklich von ihr? Ist die dazu gezwungen worden oder hat das irgendwer für sie gepostet? Weil sowas kommt ja immer mal wieder vor.
Davon kann man eigentlich ausgehen, dass es nicht von ihr ist. Also auch wenn sie es geschrieben haben sollte, dann ziemlich sicher nicht freiwillig. Das gehört zum absoluten Standardvorgehen dieses Regimes, dass sie Menschen dazu bringen, mit ganz viel Druck. Bei ihr soll ja ihr Bruder verhaftet worden sein oder zumindest damit gedroht worden sein. Das ist das, was man liest, dass sie Dinge, die sie tun aus Widerstand und meist ist es ziviler Widerstand, dass sie die zurücknehmen. Das hatten wir auch bei Shirin Hajipur, dem Sänger von diesem inzwischen bekannten Lied Baloye, also für die Freiheit. Auch da wurde er verhaftet und dann wurde er dazu gezwungen, sich zu entschuldigen. Und das ist wirklich ganz, ganz klassischer Modus operandi dieses Regimes.
Du hast jetzt eben auch gesagt, dass es eben Meldungen darüber gibt, dass sie in dieses berüchtigte Evin-Gefängnis gebracht werden soll. Wenn das stimmt, was erwartet sie da?
Also das ist eigentlich unvorstellbar, was einen da erwartet. Wir hatten jetzt am Wochenende diesen Brand. Da hat man auch noch mal mehr erfahren von den Zuständen, die dort herrschen. Ich hatte selber eine Deutsch-Iranerin journalistisch, also nicht sie begleitet, sondern ihre Tochter, die mir auch damals erzählt hat, wie es ihrer Mutter ging in diesem Gefängnis. Das ist auch berüchtigt für die Isolationshaft, für die Verhöre, für die Folterungen. Also ich sag mal so, das ist ein Gefängnis des Regimes, in dem das Ziel ist, Menschen zu brechen. Also das sind ja vor allem Oppositionelle und WiderständlerInnen, die dort drin sind, KünstlerInnen, SchriftstellerInnen, also alle, die sozusagen noch die ja, den Widerstand gegen dieses Regime auch in der Kunst aufrechterhalten und in der Wissenschaft. Und da ist das Ziel, wirklich diese Menschen zu brechen.
Kann man Elnas Rekabi irgendwie noch helfen?
Man kann auf jeden Fall dem Regime auch von außen klar machen, dass auch das wieder etwas ist, was gesehen wird, was beobachtet wird und was nicht unkommentiert und unwidersprochen passiert. Also wir haben natürlich jetzt irgendwie auch das Problem, dass gestern diese Sanktionen von der EU verabschiedet wurden, die auch wieder ein ganz fatales Zeichen senden an das Regime, weil es war nur das absolute Minimum, was da beschlossen wurde. Und jedes solches Zeichen der Nachsicht ist einfach nochmal eine Bestärkung für dieses Regime. Und dieses Regime versteht leider nur Härte und klare Worte und dass die Aufmerksamkeit halten, draufschauen, zeigen, dass es einem nicht egal ist. Das ist das vor allem, was man gerade machen kann.
Was wir über den Aufenthaltsort der iranischen Profikletterin Elnas Rekabi wissen, die nach einer Protestaktion vom Wochenende bei den Asienmeisterschaften in Südkorea vermisst ist, darüber habe ich mit meiner Kollegin und Iran-Expertin Gilda Sahebi gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also zumindest meine Instagram- und Twitter-Timelines sind gerade wirklich voll davon. Ich sehe jeden Tag ganz viele Stories und Posts zu den Protesten im Iran. Von Menschen, die Familie dort haben, von Journalistinnen und Journalisten, aber auch von UnterstützerInnen und Menschen eben, die einfach helfen wollen. Viele teilen Videos von Protesten vor Ort, aber auch von Kundgebungen in Deutschland oder Aufrufen zu Demos. Manche schneiden sich sogar aus Solidarität die Haare ab. Aber was bringt unser Online-Protest eigentlich? Verändert der was? Und wenn ja, was? Das wollte Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben wissen.
Hier zum Beispiel die in Deutschland lebende iranische Aktivistin Daniela Seferi in einem Instagram-Post nach dem Großbrand im Evin-Gefängnis in Teheran kürzlich.
Also bitte macht Lärm, schreibt überall hin, lasst den Hashtag Evin trenden, bis sich alle dazu äußern und macht Druck bitte.
Oder hier die deutsch-iranische Journalistin Natalie Amiri zu ihren knapp 70.000 FollowerInnen bei Instagram.
Dieses Mal ist es wirklich so, dass diese iranische, mutige Bevölkerung auf die Straße geht und gerade mit aller Wucht versucht, dieses Regime loszuwerden. Ich verstehe nicht, warum wir darüber so wenig berichten.
Auch der iranischstämmige freie Journalist Bamdad Ismaili dokumentiert sowohl bei Twitter als auch bei Instagram fast stündlich, wie sich die Situation im Iran entwickelt und welche Soli-Aktionen es in Deutschland gibt.
Also ich sehe mich tatsächlich als ein Sprachrohr,
sagt Ismaili, der selbst einst aus dem Iran geflüchtet ist.
Also ich versuche natürlich mit meiner Reichweite so viel wie möglich zu informieren, damit die Menschen wissen, was gerade im Iran abgeht.
Vor allem mit Stories bei Instagram, wo ihm fast 200.000 Menschen folgen.
Also ich glaube, ohne Internet, ohne Social Media wären diese Proteste im Iran nicht so weltweit verbreitet worden. Wir erleben dieses Mal eine noch nie dagewesene Solidarität weltweit, auch bei den Promis. Und das alles ist passiert, weil Influencer, weil Journalisten darüber informiert haben, Posts geschrieben haben, die Videos verteilt haben, Hashtags vor allem geschrieben haben. Und deswegen ist es eine sehr wichtige Rolle, dass man diese Posts, diese Videos verbreitet.
Online-Proteste wirken erstmal sehr, sehr stark, wenn es um mediale Aufmerksamkeit geht, wenn es um Informationsflüsse geht. Also allein, dass wir überhaupt wissen, was im Iran passiert, wäre ohne soziale Medien so gar nicht denkbar gewesen.
Das sagt der Protest- und Konfliktforscher Tarek Siddiq vom Zentrum für Konfliktforschung der Universität Marburg.
Weil auch die Iranerinnen selbst, die da protestieren, sehr gezielte soziale Medienstrategien fahren und auch versuchen, diese Informationen herauszutragen. Dann eben von Diaspora-Netzwerken, von Journalistinnen, die zum Iran arbeiten, von Expertinnen, Wissenschaftlerinnen dann geteilt werden. Und dann eben auch von diesen Influencern und Privatpersonen weitergetragen werden. Also das auf dieser Informationsebene bewirken soziale Medien sehr viel.
Sie schaffen im Westen Öffentlichkeit für die Menschen im Iran und für ihre Anliegen. Und Journalist Bamdad Ismaili glaubt, dass Online-Proteste und Aufrufe auch eine Wirkung für die Protestierenden im Iran selbst haben.
Das kommt natürlich bei ihnen an, auch wenn das Internet gedrosselt ist, auch wenn viele nicht den Zugang haben auf Twitter und Instagram, aber es gibt VPNs, weil ich sehe täglich, dass aus dem Iran getwittert wird, dass aus dem Iran Videos geschickt werden. Deswegen muss der Weg andersrum auch funktionieren. Die sehen auch uns und die sehen, dass wir hinter denen stehen. Deswegen ist das natürlich auch als Unterstützung für die Menschen im Iran, dass wir diese Videos und Nachrichten verbreiten.
Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen,
das ist nochmal Protestforscher Tarek Siddiq.
Machthabende interessieren sich letztlich viel mehr für realweltliche Proteste als für soziale Medien. Also das gilt für die Regierung in Deutschland, genauso wie die Regierung im Iran. Die entscheidende Währung sind Proteste im eigenen Land letztlich.
Bamdad Ismaili sieht schon jetzt konkrete, reale Folgen, ausgelöst eben durch die Online-Proteste. Die EU hat ja zum Beispiel gerade erste, wenn auch für ihn noch nicht ausreichende Sanktionen gegen Irans Sittenpolizei beschlossen.
Auch das wäre sicherlich nicht passiert, wenn der Druck auf die Politiker nicht so groß gewesen wäre, durch die Hashtags, durch die Videos, durch die öffentliche Aufmerksamkeit.
Aktuell nimmt Bamdad Ismaili online sogar eine Art Vermittlerrolle ein für Samstag. Da findet in Berlin eine große Solidaritätsdemo für die iranische Protestbewegung statt. Und da werden knapp 50.000 Menschen erwartet.
Da habe ich in den letzten Tagen versucht, so die Leute, die die Busse chartern, mit den Menschen zusammenzubringen, die dahin wollen. Oder Menschen, die in Berlin eine Wohnung oder ein Zimmer zur Verfügung stellen, zu connecten mit den Leuten, die, keine Ahnung, aus Italien, aus Schweden oder wo auch immer nach Berlin kommen wollen.
Vielleicht ist es also einfach die Kombination aus beidem. Protest im Netz und auf der Straße. Die IranerInnen können beides aktuell wohl mehr als gut gebrauchen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die hat einen neuen Job zu vergeben, und zwar die Leitung des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Dessen Chef Arne Schönbohm hat sie heute abgesetzt. Warum und was die Hintergründe dafür sind, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Veronika von Borries aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Veronika, warum setzt die Innenministerin gerade jetzt ihren Behördenchef ab?
Also da gibt es zwei Varianten. Vielleicht fangen wir mal mit der offiziellen Variante an. Die hat zu tun mit Jan Böhmermann. Der hat nämlich eine Ausgabe des ZDF-Magazin Royal diesem ehemaligen BSI-Chef, Arne Schönbohm heißt der, gewidmet. Und darin ziemlich harte Vorwürfe erhoben. Und zwar, dass Arne Schönbohm in Verbindung steht mit einer Firma, die Cybersicherheit für Unternehmen anbietet. Und diese Firma soll ein Ableger sein einer russischen Firma mit Verbindung zum russischen Geheimdienst.
Und das wiederum wäre ja ziemlich krass, weil Russland ja auch vorgeworfen wird, Länder wie Deutschland mit Cyberangriffen destabilisieren zu wollen. Also weiß man, was an diesen Vorwürfen dran ist?
Ja, dazu muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also Fakt ist, dass Arne Schönbohm, bevor er 2015 Chef des BSI wurde, da hat er als IT-Lobbyist gearbeitet. Und zwar hat er einen Verein geleitet mit dem Namen Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. Das hört sich schön offiziell an, ist aber einfach ein privater Lobbyverein. Da sind große Unternehmen drin, wie die Commerzbank, E.ON, Volkswagen, aber auch Ministerien. Und dieser Verein, der versucht eben auf die Politik Einfluss zu nehmen, die ja Entscheidungen dazu trifft, welche Sicherheitsvorkehrungen zum Beispiel Unternehmen treffen müssen. Als dann 2015 Schönbohm der Chef des BSI wurde, da gab es daran schon Kritik von wegen Lobbyist im Ministerium und so. Er selbst hat sich dann von diesem Verein eben auch getrennt, um diesen Vorwurf zu entkräften. Und mit der Zeit sind die Kritiker dann auch tatsächlich verstummt.
Aber offensichtlich gab es ja dann neue Enthüllungen.
Ja, dann hat dieser Verein nämlich, der ja weiter existierte, einen neuen Vorsitzenden bekommen. Der heißt Hans-Wilhelm Dünn. Und 2020 gab es auch ein neues Mitglied, die Protelion GmbH. Der neue Vorsitzende, der Dünn, der ist CDU-Lokalpolitiker aus Potsdam, der sich vor allem hervorgetan hat mit ziemlich dubiosen Kontakten nach Russland, auch zu Geheimdiensten dort, die er auch ganz offensiv verteidigt hat. Und dieses neue Mitglied, die Firma Protelion, die ist ein Ableger einer russischen Cybersicherheitsfirma, die eben tatsächlich vom russischen Geheimdienst genutzt wird und die es zum Beispiel dem Geheimdienst ermöglichen könnte, auf die Daten der Kunden dieser Firma zurückzugreifen.
Also das waren mir jetzt in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Russland-Connections.
Ja, das sind in der Tat sehr viele Russland-Connections und die Böhmermann-Redaktion, die konnte eben tatsächlich zeigen, dass Schönbohm noch in diesem Jahr auf einer Veranstaltung dieses Vereins gesprochen hat, obwohl er sich ja von diesem Verein losgesagt hat. Und das lässt ihn eben in einem sehr schlechten Licht dastehen und seine Behörde eben auch. Und Das hat ihn jetzt halt das Amt gekostet.
Das ist auf jeden Fall die offizielle Variante, wenn du das so sagst. Dann gibt es aber ja noch eine andere, oder?
Also es gibt zumindest Stimmen aus dem Cybersicherheitsmilieu, die sagen, diese Enthüllungen von Böhmermann, die kommen dem Innenministerium eigentlich ganz gelegen. Denn Arne Schönbohm hat sich als BSI-Chef mit dem Innenministerium immer wieder angelegt. Als es zum Beispiel Diskussionen gab, ob die deutschen Sicherheitsbehörden IT-Sicherheitslücken bei Unternehmen geheim halten sollen, um sie dann selbst zur Überwachung zu nutzen, da hat er sich dagegen ausgesprochen. Er war auch gegen Staatstrojaner und hat sich damit bei verschiedenen Innenministerien nicht gerade beliebt gemacht. Sicherheitsexperten fanden das aber eigentlich ganz gut.
Also war die Innenministerin Nancy Faeser aber vielleicht auch ganz froh, ihn jetzt loszuwerden.
Ja, es ist zumindest auffällig, wie wenig sie versucht hat, ihn zu halten, obwohl es zum Beispiel ihr eigenes Ministerium war, das den Auftritt von Schönbohm bei seinem ehemaligen Verein vor einigen Wochen genehmigt hat. Also es wird jetzt vor allem interessant, wer neuer Chef wird und ob der eher auf der Linie des Ministeriums liegen wird oder nicht.
Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den Chef des BSI, Arne Schönbohm, abgesetzt. Warum und was dran ist an den Vorwürfen, hat Veronika von Borjes aus unserer Nachrichtenredaktion uns zusammengefasst. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist Herbst, es wird immer ungemütlicher draußen und nicht nur wir bleiben da oft ja auch lieber drinnen in der kuscheligen Wohnung. Auch Spinnen und Insekten suchen in der kalten Jahreszeit eher ja die kuschelige Wärme unseres Wohnzimmers, Schlafzimmers, was auch immer. Und wenn ihr das nicht so gerne habt mit Spinnen oder anderen Tieren und euer Zuhause gerne mit denen teilt, dann klären wir jetzt, wie wir die am besten rausbefördern. Und auch über den Staubsauger, ja, werden wir gleich sprechen. Das machen wir mit Daniela Franzisi vom NABU. Daniela, teilst du deine Wohnung denn eigentlich mit Spinnen oder anderen Insekten oder beförderst du die auch manchmal raus?
Also ich bin auch so jemand, wenn ich die hier sehe, dann möchte ich sie gerne raus aus meiner Wohnung haben. Das mache ich dann auch ganz schnell. Vorher gucke ich natürlich noch mal so ein bisschen mit dem Expertinnenauge, was ist es denn genau, was da jetzt reingekommen ist. Es sind oft ähnliche Tiere, Käfer, Wanzen, Spinnen, die halt jetzt auch gerade im Herbst mal reinkommen. Aber ich bringe sie dann raus.
Und wenn man die dann aus, also so ein Klassiker ist ja, ne, ein Glas nehmen, Postkarte und dann aus dem Fenster werfen oder vom Balkon oder so, überleben die das?
Also grundsätzlich muss man sagen, sowohl die Spinnen als auch die Insekten überleben das. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Das liegt zum einen daran, es sind ja bei uns sehr kleine und leichte Tiere. Das heißt, die werden gar nicht so schnell, wenn die jetzt nach unten fallen. Und man muss noch dazu sagen, die haben nicht wie wir Knochen, die brechen könnten. Nein, die haben ein Außenskelett, was sie schützt. Und was bei uns zum Beispiel als Menschen ja auch passieren würde bei einem Fall, dass sie vielleicht innere Verletzungen haben, Blutungen. Auch das kann bei den Tieren nicht passieren, weil die haben einen offenen Blutkreislauf. Also von dem her, die sind gut gerüstet gegen Stürze. Aber ich muss natürlich sagen, mir wäre es trotzdem lieber, wenn man sie nicht rauswirft, sondern vielleicht doch auf den Fenstersims, an die Hauswand oder eine andere Stelle raussetzt. Nicht, dass es jetzt heißt, der NABU hat aufgerufen, die Tiere einfach aus dem Fenster zu befördern. Aber die gute Nachricht, die meisten Tiere überleben das.
Es gibt ja auch so Gadgets, um Spinnen lebend einzufangen, also so Geräte mit so Schiebeklappen und so. Findest du die gut oder was wäre dein bevorzugtes Fangmittel?
Mein bevorzugtes Fangmittel wäre der Klassiker, wirklich Glas oder Becher drüber und so wie es beschrieben worden ist, Postkarte, Papier drunter und einfach raus mit dem Tier, hat einfach den Hintergrund. Die Hersteller sind natürlich sehr erfinderisch. Man kann auch, wenn man sich damit jetzt wohler fühlt, sein Geld dafür ausgeben, aber das braucht man gar nicht.
Und Daniela, wir müssen zum Schluss auch noch über den Staubsauger sprechen. Wenn ich mich jetzt so sehr ekle, ne? Und wirklich auch Angst vor Spinnen habe, und dann doch mal zum Staubsaugerrohr greife. Überleben die Spinnen das oder sterben die in dem Beutel oder wie ist es?
Also beim Staubsauger muss man ganz klar sagen, bitte, bitte nicht einsetzen. Es hat einfach damit zu tun, die Tiere kommen ja dann eben auch, wenn es gerade schon ein voller Beutel ist vom Staubsauger, die kommen da rein, werden mit großer Kraft angesaugt. Und normalerweise ist es so, dass die Insekten zum Beispiel, die haben so Atemlöcher an den Seiten. Ne? Die haben nicht eine Lunge wie wir, sondern die haben so Öffnungen und die brauchen die auch, damit die Luft bekommen. Wenn die jetzt in so einen Beutel reinkommen, wo schon ganz viel Staub drin ist, dann verklebt das auch. Das heißt, selbst wenn sie durch den Staubsauger erstmal nicht getötet werden, wäre es aber so, dass sie letzten Endes dann ersticken. Das ist kein schöner Tod, muss man sagen. Und von dem her, also Staubsauger ist da für mich tabu. Und letzten Endes, wenn ich halt wirklich ganz, ganz viel Angst vor den Tieren habe, so ganz weiß man ja nicht, bei dem einen oder anderen Modell hat es dann auch wirklich funktioniert, dass das Tier da drin bleibt. Also da würde ich mir auch nicht diesen Nervenkitzel geben, dann, wenn der Staubsauger nochmal geleert werden muss. Also Staubsauger bitte nicht.
Wie wir Spinnen und Insekten unbeschadet aus der Wohnung kriegen, Tipps von Daniela Franzisi vom NABU. Dank dir, Daniela, für die Tipps.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.